Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Guten Tag, sagen Ihnen heute Christine Watti und
Christian Grasse, hallo.
Und wir regen uns heute mal so richtig auf. Also über alles, zum Beispiel Ausbeutung, Rassismus, Unterdrückung, Zweiklassengesellschaft, blöde Sprüche, Gender-Themen. Man kann sich ja über so vieles empören und das tun wir auch und schreiben damit dann das gesamte Internet voll mit unserer Empörung.
Und genau darum geht's heute beim Breitband. Empörung ist nämlich unser Thema heute, und zwar die, die im Internet stattfindet. Dort taumelt man ja von einer Empörungswelle in die nächste. Nur warum bricht die Netzempörung manchmal aus und an anderer Stelle wiederum nicht? Und welche Auswirkungen hat das alles auf unsere Gesellschaft?
Das haben wir einigermaßen ruhig und nicht ganz so empört mit den Bloggern Kaspar Clemens Mirau und Patrick Breitenbach besprochen. Man kann sie auch Netzempörungsexperten nennen. Außerdem mehr zur Empörung rund um den Online-Versandhandel Amazon. Und am Ende der Sendung wird sich dann höchstens noch Christian empören, nämlich wenn er im Quizduell gegen mich verlieren wird.
Na, das wollen wir doch erstmal noch sehen. Auf jeden Fall wollen wir Ihnen erklären, wie und warum überhaupt dieses Spiel funktioniert, was den Hype um Quizduell, was das alles ausmacht, dieses Spiel zwischen Unterhaltung und Besserwisserei. Und musikalisch servieren wir Ihnen heute unter anderem eklektische Popklänge aus Kanada, handgemachtes aus London und entspanntes aus Berlin. Los geht's aber mit Amy Curl aus Villarreal. Die 24-jährige Portugiesin produziert ihre Elektropop-Sounds komplett im Alleingang und das schon seit sie 15 Jahre alt ist. Wir hören I'm Just Feeling So Hollow von ihrem aktuellen Download-Album Cherry Luna.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der ständig bemängelt wird, dass sich die Menschen hier bei uns und gerade die jüngere Generation nicht durch besonderen Protest- und Aufstandwillen auszeichnet. Dies eigentlich aber auch nur, wenn man sich mit diesem Vorwurf auf Straßendemos und in der analogen Welt sichtbare Demoaktionen bezieht. Denn im Internet hingegen wird sich empört, und zwar stets und ständig.
Über politische Umstände, über unpassende Äußerungen, über ungeklärte Geschlechterfragen, Missstände in Unternehmen, über alles eigentlich. Vom kleinsten Anlass bis zur großen Gesellschaftsfrage. Im Netz findet Empörung immer ihren Platz. Aber wie funktioniert das eigentlich? Und warum führen manche Dinge zu großen Empörung und andere verhallen ungehört?
Diese Fragen haben wir für diese Sendung mit zwei Empörungsexperten erkundet. Das Gespräch hören Sie gleich. Aber erstmal macht Love Überland konkret, was wir bisher nur angedeutet haben. haben, worüber empören sich die Menschen online und was lohnt für Netzempörung?
In der ARD gab es im Februar 2013 eine Reportage über Leiharbeiter bei Amazon und wie der Konzern seine Auslieferungsarbeiter versklavt. Zwar waren, wie sich später herausstellte, einige der Statements im Film gezielt aus dem Zusammenhang gerissen, aber die Empörungswelle im Netz glich einem Tsunami.
Es ist schockierend, wie Amazon in diesem Land die Leute versklavt.
Jetzt wird offenbar, welch Geisteskind Amazon ist.
Entschuldige, wenn du das nicht längst wusstest, läufst du offensichtlich mit Brett vorm Kopf rum, statt mit Kopf im Buch.
Wer jetzt noch bei Amazon kauft, profitiert offensichtlich gerne selbst von der Versklavung.
Der Versandgigant kriegte die geballte Wut der Netzgemeinde zu spüren, in der aber wie meistens die Stutenbissigkeit der guten Menschen, die auch in der Empörung mit dem Strom schwimmen wollen, auf die geballte Verachtung der etablierten Radikalen.
Niedlich! Leute, die in Zalando-Schuhen und Kick-Jogginghose auf der IKEA-Couch mit dem iPhone kritische Berichte über Amazon schreiben.
Es gibt inzwischen Empörungsquickies und das barocke, ausschweifend zelebrierte Empörungsritual. Meist liegen dabei gerechter Zorn und selbstgerechte Häme direkt nebeneinander. Und man muss sich keine Sorgen machen um Ressourcenengpässe bei den Empörungswellen, denn neue Empörungsangebote gibt es ja ständig. Ob nun die italienische Barilla-Obernudel erklärt, man werde niemals Werbung mit einer homosexuellen Familie schalten, wie im September. Ob eine Piratenpolitikerin eine illegale Kopie ihres Buches aus dem Netz nehmen lässt. Oder ein liberaler alter Sack ganz liberal eine Journalistin anbaggert. Sehr schnell führt sowas zu einem flächendeckenden Aufschrei. Und über McDonald's flutete vor 2 Jahren sogar eine Empörungswelle hinweg, weil manche der Filialen ihren Cheeseburger um 39 Cent verteuert hatten. Und der virtuelle Pranger funktioniert immer schneller, wie beim jüngsten großen Aufschrei der Empörung vor 3 Wochen, als die amerikanische PR-Beraterin Justine Sacco vor einem Flug nach Afrika einen rassistisch klingenden, sicherlich aber geschmacklosen Tweet absetzte. Als ihr Flieger dann landete, war sie ihren Job los. Protest und Erregung im Netz hatten dafür gesorgt.
Ich glaube einfach, dass die Netze nicht in sich schon in der Lage sind, intelligente Lösungen zu erzeugen. Aber ich glaube, dass sie ein hervorragendes Abbild sind für die Grunddynamik der Gesellschaft.
So orakelte der Hirnforscher und Netzexperte Professor Peter Kruse bereits 2010 vor dem Deutschen Bundestag. Und in der Tat, nirgends in unserer aufgeklärten, zivilisierten Klasse können Stolz und Vorurteil noch so sprudeln wie in den Empörungswellen. Und neben die moralische Korrektheit ist längst auch die eventgewohnte Erregbarkeit getreten. So gibt es in diesen Wellen Dramolette in wechselnder Besetzung, die anscheinend süchtig machen. Sogar in Mütterforen wie Urban Baby entbrennt zwischen Windeln, ersten Zähnchen und pusteligem Ausschlag am Babypopo gerne ein hitziger Streit.
Ist es eigentlich normal, wenn eine 4-Jährige noch am Daumen lutscht? Ist zwar nicht mein Kind, aber ich konnte es kaum glauben.
Ist es normal, wenn eine Vollerwachsene dermaßen wertend auf eine 4-Jährige schaut?
Weißt du, wenn du dich so ätzend in die Erziehung anderer Kinder einmischst, dann musst du offensichtlich eine ziemlich selbstgerechte Hexe sein.
Ach ja, Empörung kann so beseelend sein.
Findet Love Überland über Empörung online. Zum Gespräch über Entstehung und den Sinn dieser großen lauten Wellen im Internet haben wir den Kulturwissenschaftler Kaspar Clemens Mirau gebeten. Der ehemalige Betreiber ist der Popcorn-Piraten. Das wiederum ist ein Blog über Skandale in der Piratenpartei. Heute schreibt Mirau im Blog netzempörung.de und den Soziologen, Blogger und Dozenten für neue Medien Patrick Breitenbach.
Den hatten wir ebenfalls zu Gast hier. Genau. Wir wollten erstmal von den beiden wissen, worüber sie sich denn zuletzt im Netz empört haben? Die Frage ging zuerst an Kaspar Clemens Mirau.
Ich überlege gerade, ob ich mich heute schon empört habe. Ich glaube, heute nicht. Aber die letzten Tage waren sehr von Hamburg geprägt, also den Polizeieinsätzen in Hamburg. Genau, gestern wurden, glaube ich, das Gefahrengebiet in Gefahreninseln aufgesplittet, was für sehr viel Spott gesorgt hat. Das war eine gute Vorlage, sich zu empören.
Und Herr Breitenbach?
Ich versuche mir ja gerade so ein bisschen das klassische Empören abzugewöhnen, sondern schalte mich dann schon bei empörungswürdigen Themen ein, aber versuche dann immer so die ein oder andere Perspektive einzunehmen, um eben nicht gleich immer drauf zu hauen, sondern einfach sich nochmal genauer das Thema anzugucken und vielleicht versuchen, eher konstruktiv und sachlich daran zu gehen. Also ist ja immer die Frage der Form der Empörung. Also brüllt man eher so mit oder macht man sich wirklich mal Gedanken und stößt eher an und leitet auch gute Kritik weiter. Und da ist Hamburg sicherlich ein Thema, was relativ aktuell ist. Ja.
Ist Hamburg auch ein gutes Beispiel, was ich dafür benutzen ließe, eine typische Empörung zu beschreiben, den Ablauf einer Empörung? Wie entsteht eine Empörung?
Also ich beschäftige mich jetzt schon länger mit Empörung. Für mich ist das Thema Hamburg einerseits ein interessantes Empörungsthema, weil es sehr, sehr laut und präsent ist im Netz und man verschiedene Phasen und Facetten sieht. Also die letzten Tage gab es plötzlich das Meme Klobürste, weil in der Tagesschau man sah, wie ein Polizist einem Demonstranten eine Klobürste abnahm und die hielt. Dann war das plötzlich so ein Widerstandssymbol, die Klobürste. Und das gehört zu so einer, sagen wir, sehr langen Empörungswelle dazu, dass sie sich immer wieder verändert. Das Besondere an Hamburg ist aber, dass es keine reine Internet-Netzempörung ist, also die aus dem Netz heraus als Reaktion zum Beispiel auf einen Blogpost entsteht, sondern auch eben eine sehr realpolitische Straßenkomponente hat.
Quasi also auch eine analoge Empörung. Welche Themen sind denn typische Netzempörungsthemen, Patrick Breitenbach?
Naja, meistens, das hat vielleicht der Fall der Justine Secco, zumindest in den USA, ja gezeigt. Also die Dame, die aufgrund eines rassistischen Tweets, so wird er zumindest auch wahrgenommen von den meisten Menschen, das war sozusagen der Anlass, der Auslöser. Also ein Tweet in 140 Zeichen, der dazu geführt hat, dass diese Welle losgebrochen ist. Ich glaube, das sind so diese kleinen, klassischen Netzempörungswellen, die da passieren. Und ich habe so das Gefühl, die andere Variante ist tatsächlich eher die, die von den klassischen Medien zuerst kommen als Agenda-Setter, wo daran sich dann Empörung im Netz entzündet. Also beispielsweise der Fall Wulff zum Beispiel, der ist ja ganz klar eher von den klassischen Journalisten sich mit entzündet. Also ich glaube, es gibt so diese zwei Varianten, die man da beobachten kann.
Ich weiß nicht, vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal den Fall Justine auch erklären. Also das ist eine PR-Angestellte, die nach Afrika geflogen ist und dann getwittert hat, hoffentlich bekomme ich dort kein AIDS. Ich mache nur Witze, ich bin eigentlich weiß. So, es war also natürlich eine sehr geschmacklose Geschichte. Kaum hat sie das Flugzeug verlassen, hat sie also schon bis dahin ihren Job verloren. Es gab einen riesigen Empörungssturm. Mich würde aber trotzdem nochmal interessieren, warum oder was musste passieren, damit dieser Tweet tatsächlich eine solche Empörung auslöst, dass es persönliche Folgen für diese Frau hat?
Eine wichtige Rolle, glaube ich, bei einer Empörung spielt immer die Reaktion des Subjekts, über das sich empört wird. Wenn jemand einen Tweet absetzt und ins Flugzeug steigt, hat er relativ schlechte Chancen zu reagieren, weil man kann natürlich auch sagen, das war einfach Mist, was ich erzähle. Es tut mir leid. Das haben wir viel zu wenig im Netz. Das finde ich auch immer wieder schade. Uns fehlt auch oft so eine Fehlereingeständniskultur. Manchmal hat man das und dann finde ich das auch wirklich toll. Das heißt aber, sie hat das abgesetzt und konnte nicht reagieren. Das heißt, es gab auch keinerlei Möglichkeiten, das Ganze wieder abzuflachen.
Ist dieser Vorgang eigentlich auch typisch gewesen? Also wenn man sich die Zahlen anguckt, ich glaube, es gab so um die 4000 Retweets, soweit ich das im Kopf habe bis heute, zu diesem Tweet. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber trotzdem hat es gefühlt eine riesengroße Welle im Internet erzeugt. Ist das ein typischer Vorgang, dass trotz dieser eigentlich kleinen Zahlen das so viel Gesprächsstoff liefert?
Ich glaube ja, das Entscheidende dabei ist, dass es ja eben nicht nur dann auf Twitter bleibt, sondern tatsächlich dann auch von anderen zunächst wahrscheinlich immer Online-Medien aufgegriffen wird. Das heißt dann die klassischen Online-Magazine, in den USA glaube ich, dann so Sachen auch online, CNN und so weiter. Und so entsteht dann eine gesamte Medienkaskade, nenne ich das dann. Also sprich, es beginnt im Netz, aber es bleibt nicht bei Twitter und im Netz, sondern zieht dann weite Kreise. Und das ist, glaube ich, dann auch das Entscheidende nach der Wirkmächtigkeit so einer Welle, dass tatsächlich dann auch die klassischen Gatekeeper, die klassischen Medien, die auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung haben, das dann nochmal aufgreifen und entsprechend dann noch anfeuern.
Ich glaube, das Besondere an diesen neuen Medien, das klingt jetzt bei Twitter, das ist ja auch schon einige Jahre alt, ist komisch, aber das Besondere ist, das ist schriftlich und das ist schon eine Zitiervorlage. Also wenn ich diese Aussage irgendwo in der Öffentlichkeit tue, auf der Straße, ist das schlecht zitierbar. Das heißt also, ich habe einen Tweet, es gibt diese Twitter-Einbettfunktion, es ist also alles vorbereitet dafür, dass das immer weitergetragen wird. Und 4000 Retweets klingt nicht viel, in der Regel heißt das aber, dass es natürlich ein Vielfaches an Lesern wiederum erreicht hat. Und für Journalisten ist es natürlich ein sehr guter Gradmesser dafür, ob das eine eine Geschichte ist oder nicht. Ja, also schon ab hunderten Retweets weiß man so, okay, da gibt es Aufmerksamkeit und dann kann man da noch nachrecherchieren.
Sie, Kaspar, Clemens, Mirau haben gerade davon gesprochen, dass sich natürlich auch diese Frau in diesem konkreten Fall auch nicht entschuldigen konnte oder es zurücknehmen konnte. Aber ist es denn so, dass Dinge, die für eine Art der Netzempörung sorgen, überhaupt noch in irgendeiner Form verhandelbar sind? Ist es nicht gerade auch ein Merkmal der Netzempörung, dass es dann ziemlich schnell wirklich nur die Guten und die Schlechten gibt und gar keine Möglichkeit mehr da auszusteigen?
Es ist schwierig, sich zum Beispiel auf Twitter zu entschuldigen. Wenn ich jetzt einen Tweet absetze, der 4000 Mal geretweetet wird und ich mich dafür entschuldige, sehen die Leute, die dieses Geretweetete gelesen haben, nicht unbedingt, weil meine Entschuldigung wird vielleicht nicht 4000 Mal geretweetet. Das heißt, es ist auch schwierig, sich zu entschuldigen. Ich glaube aber schon, dass es da diese Möglichkeit gibt. Und wenn man sich, ich habe mich ja nun viel mit der Piratenpartei beschäftigt, da gab es immer mal wieder auch Blogposts, wo Leute einfach sich entschuldigt haben. Und das wurde dann eigentlich auch relativ positiv aufgefasst, weil dazu gehört halt Mut. Und damit verpufft auch so ein bisschen diese Empörungsenergie. Ja, wenn sich jemand entschuldigt hat, dann habe ich gar keine Lust mehr, mich so richtig zu empören.
Kaspar, Clemens, Mirau und Patrick Breitenbach hier im Gespräch im Breitband im Deutschlandradio Kultur. Und nachdem wir nun geklärt haben, wie die Empörung im Internet funktioniert, beschäftigen wir uns gleich mit der Frage, welche Auswirkungen das Ganze denn auf unsere Gesellschaft haben könnte.
Aber davor kommt noch Musik, denn auch über Musik kann man sich richtig empören. Zum Beispiel über den Song Wrecking Ball von Miley Cyrus, beziehungsweise über das Video, in dem es viele obszöne Gesten gibt.
Ja, aber keine Sorge, wir verschonen Sie hier mit dem Original. Wir haben nämlich einen wirklich entspannten Remix im Netz entdeckt, der den Song in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Wrecking Ball von Miley Cyrus hier im Oxygen Bubbles Remix von Jürgen Müller. Und diese Version ist so ziemlich das komplette Gegenteil des Originals. Im Video war die Sängerin halb nackt auf einer Abrissbirne zu sehen. Für die einen harmlos, für die anderen pornös und skandalös.
Pornös? Mhm. Hast du das gerade gesagt? Im Radio? Womöglich ist das auch ein Adjektiv, das als Trigger für eine Netzempörung dienen könnte, die sich am Ende gewaschen hat. Aber Spaß beiseite, wir fahren fort und zwar ernsthaft mit dem Gespräch mit dem Blogger Kaspar Clemens Mirau von netzempörung.de und Patrick Breitenbach, Blogger und Dozent für neue Medien.
Ja, und wir haben schon die Gründe für die Netzempörung besprochen und wollten dann aber noch von den beiden wissen, welche Auswirkungen hat das Ganze auf unsere Gesellschaft, Patrick Breitenbach?
Ja, ich glaube, dass sich das im Laufe der Jahrtausende der Menschheits- und Kulturgeschichte im Grunde genommen gar nicht großartig verändert hat. Also man nennt es einfach einen Zivilisierungsprozess, der stattfindet. Und der wunderbare Norbert Elias als Sozialwissenschaftler hat ja da ein wunderbares Buch geschrieben zum Prozess der Zivilisierung. Und man kann es eigentlich so beschreiben, wie dass Verhaltensänderungen eintreten. Sagen wir so, der Wandel der Sozialstruktur, also so wie Normen, die wir ja täglich eigentlich aushandeln, wenn dagegen verstoßen wird, dann gerät man in der Öffentlichkeit eben unter Druck. Man wird an den Pranger gestellt und diese Exempel, die da statuiert werden, wirken sich dann auch langfristig auf die Persönlichkeitsstruktur aller Menschen aus. Also alle, die das mitbekommen haben, dieses Exempel, werden dann darüber mehr oder weniger bewusst da reflektieren und Ableitung für ihr eigenes Verhalten wiederum finden. Das heißt, es entsteht so eine Art sozialer Druck, eine soziale Kontrolle, die jetzt natürlich durch die in Anführungszeichen neuen Medien, wo ja der große Unterschied ist, die hohe Interaktivität, die hohe Schnelligkeit, die hohe Sichtbarkeit, dass sich das natürlich, dieser Druck auch nochmal extrem verstärkt, weil es auch ganz viele Themen gibt, die da angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, so der Effekt, den man da ganz gut beschreiben kann. Es ist letztendlich Teil eines nicht enden wollenden, unkontrollierbaren Zivilisierungsprozesses.
Sie sprechen auch von der Hyperzivilisierung, aber so ganz einleuchtend finde ich das noch nicht, denn tatsächlich hat man das Gefühl, es ist eine Art der rückwärtsgewandten Zivilisierung, denn dieses ganze selbstgerechte, undifferenzierte kommt durch diese Netzempörung viel mehr zutage, als wie wir es vorher ja gelernt haben eigentlich in unserem Leben, dass es gut und richtig gibt, aber dass man auch Dinge in Kontexte einbetten muss. Also wohin führt denn diese Art der Zivilisierung?
Ja, das ist ja die spannende Frage. Also ich sehe da tatsächlich zwei Szenarien, also eine utopische und eine dystopische, sage ich mal. Ich fange mal mit der dystopischen an, weil die natürlich immer am liebsten aufgegriffen wird, weil sie sehr angstbesetzt ist. Die Angst ist dann, dass wir in eine normierte, überuniformierte Gesellschaft geraten, wo wir gar nichts mehr sagen dürfen, ohne dass wir sozusagen irgendwie mit der Keule eins auf den Deckel kriegen. Das ist so die eine Variante, dass man sich eher zurückzieht in der Kommunikation der Öffentlichen. Das kann man zum Teil ja auch schon ein bisschen beobachten anhand der Facebook-Nutzung bei sehr vielen Menschen, wo immer wieder skandiert wurde, die geht zurück und man zieht sich immer stärker in so Programmen und Anwendungen wie Snapchat oder WhatsApp zurück, wo man eher das Gefühl hat, man ist unter sich. Aber da sage ich, dass es eigentlich ein Trugschluss ist, weil Post-Privacy ist, glaube ich, schon präsent und man ist da nicht geschützt, nur weil man meint, man sei im geschützten Raum, weil einer der Beteiligten könnte das trotzdem wieder in die Öffentlichkeit tragen. Also das ist so das Dystopische. Und das Utopische wäre natürlich, das ist so meine Hoffnungsthese, ist, dass auch eine Zivilisierung in der Debattenkultur stattfindet. Dass man im Sinn von Immanuel Kant sich dann mal überlegt, wenn ich dem anderen das antue, vielleicht ist der Fall ja irgendwann gegeben, dass mir das auch passiert. Also vielleicht überdenke ich dann mal meine schnelle Empörungs-Hass-Reaktion und nehme mich da selber ein bisschen zurück, weil ich Angst habe, das passiert selber. Also das sind so diese zwei Szenarien, die ich da ein Stück weit sehe.
Also ich würde eher auf die utopische Schiene gehen und die Post-Privacy auch gar nicht in der Dystopie verorten, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Also ich glaube nicht, dass wir unsere Impulse steuern können und im Sinne von Kant mehr unser Handeln reflektieren, weil Impuls ist nun mal Impuls. Aber wir lernen mehr und mehr, dass andere Menschen auch fehlbar sind. Also durch diese ganzen Kommunikationsmedien bekommen wir plötzlich viel mehr Aussagen von unserem Umfeld oder auch von Fremden mit. Es gab lange Zeit dieses Horrorszenario Partyfotos, die mittlerweile nicht mehr viele hinterm Baum hervorholen. Also das ist nicht mehr so der Aufreger, jemanden betrunken irgendwie auf einem Foto zu sehen. Das heißt, viele Sachen bewegen uns auch nicht mehr so emotional. Wir hatten gerade diese Diskussion über Selfies, also Fotos von sich selbst auf Friedhöfen. Die war schon relativ heftig. Ich habe darüber nachgedacht, vor 20 Jahren wäre diese Diskussion, glaube ich, mit Schulverweisen oder so geendet. Also wenn sich jemand lachend auf einem Friedhof fotografiert hätte. Das heißt, dass wir, glaube ich, generell wir auch auf einem anderen Akzeptanzlevel uns gegenseitig wieder neu begegnen.
Kann ich da noch kurz einhaken zum Thema Impulskontrolle? Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil also zumindest das, was so im Laufe der Jahrhunderte passiert ist, wir hatten damals wirklich ein Faustrecht, bevor sozusagen sowas wie ein Gewaltmonopol wie ein Staat entstanden ist. Und das heißt, da passierte definitiv eine Art Affektkontrolle. Und also nicht mehr diesen Reiz zu unterlegen, ich muss dem anderen jetzt auf die Rübe hauen, sondern da ist ja explizit eine Impulskontrolle stattgefunden. Also von daher ist da tatsächlich die Hoffnung, dass das dann auf verbale, psychischer Gewaltebene auch ein Stück weit möglich und machbar ist.
Vielleicht zum Abschluss noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wie geht's weiter mit Empörung? Wird das ein Zustand in unserer Netzkultur sein, an dem wir uns gewöhnen müssen? Oder glauben Sie, das ebbt auch wieder ab, diese Form der Kultur, der Auseinandersetzung, der Empörung?
Ich glaube, wir haben uns früher auch empört. Das ist uns nur nicht so bewusst geworden, weil wir saßen vielleicht vorm Fernseher und haben eine Folge Tatort geguckt und hunderttausende Menschen haben sich über den Tatort empört. Jetzt gucken hunderttausende Menschen, vielleicht sind es 10.000, aber auf Twitter gleichzeitig Tatort und empören sich online, vielleicht über irgendeinen Regiefehler oder so. Das heißt, es wird uns nur bewusster plötzlich. Also wir empören uns plötzlich gemeinsam, weil uns diese Mittel gegeben werden. Ich glaube, dass das einfach ein Stück Normalität wird. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir so ein bisschen zumindest Rücksicht nehmen auf Privatpersonen und so Einzelgeschichten. Aber ansonsten sehe ich das nicht so schnell verschwinden. Ja.
Wird dann aber die Gefahr größer oder tatsächlich abebben, dass durch diese Netzempörung, was wir ja auch gestreift haben, wirklich einzelne Schicksale zerstört werden? Also es gibt ja sehr viel Negatives, was passiert für Einzelne.
Das wird, glaube ich, nach wie vor passieren und das ist ja das für die Einzelperson sehr, sehr traurig. Aber wenn man das wiederum aus der Perspektive der gesamten Zivilisierung sieht, ist es dann wieder ein Gewinn für die Gesamten. Also ich habe das mal beschrieben mit, natürlich geben wir durch soziale Kontrolle individuelle Freiheit ab, aber gleichzeitig durch die Abgabe von individueller Freiheit, also wie man früher das Faustrecht hatte, ein individuelles Recht, gewinnt die gesamte Gesellschaft wiederum und das geschieht leider eben auch durch solche Exempel. Aber jedes Exempel wird auch wiederum eine neue Debatte hinterfragen. Deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen. Also wir hinterfragen sozusagen auch die Art und Weise, wie dieses Exempel statuiert wurde. Und so ist es ein immerwährender, langer Prozess.
Danke an Kaspar Clemens Mirau und Patrick Breitenbach. Eine Langfassung des Gesprächs können Sie auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de nachhören. Apropos Hören im Internet, an dieser Stelle sei auch nochmal der Podcast von Patrick Breitenbach empfohlen. Auf soziopod.de gibt es ausführliche Debatten von und mit ihm über diverse soziologische, kulturwissenschaftliche und auch pädagogische Themen.
Und nach all der Empörung hier in Breitband ist jetzt etwas Entspannung angebracht. Dabei kann Musik helfen. Die kommt jetzt und zwar von Öki aus Berlin. Wer dahinter steckt, das erzählen wir Ihnen gleich. Aber erstmal hören wir den Titel Outro.
Still fear the things we never did, all the loves we should have given. We never gave. See, all the fog has disappeared. We don't wonder that we don't feel. One single thing. One single thing. One single thing. One single thing. We made a plan to leave this place. Funny how we never chose. One single step. One single step. We'll be right back.
Outro von Öki aus Berlin. Bernd Plonsch und Nils Schäfer bilden dieses Indie-Zweiergespann und die beiden haben schon einige Entwicklungsphasen durchlaufen. Die Musik besteht nämlich aus Ideen und Schnappschüssen, die irgendwann einmal erwachsene Lo-Fi-Pop-Juwelen werden sollen. Das sagen sie selbst über ihre Musik. Das Ganze beschreiben die beiden auch gerne in Software-Metaphern von Version 0.1 bis 1.0. Ja, und falls Sie nun neugierig geworden sind, ihre aktuelle Download-EP heißt Yes und die performen die beiden Berliner heute Abend in München. Links zu Musik und Band finden Sie bei uns im Netz.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die Medien und Meinungen kommen heute von Tim Wiese. Guten Tag.
Hallo Christine, hallo Christian.
Hallo.
Hallo. Empörung im Netz. Das ist heute unser großes Thema. Tim, du hattest natürlich die Blogs in dieser Woche im Blick. Worüber empört sich denn die Netzgemeinde aktuell?
Tja, das Fairphone kommt gerade nicht überall doll weg. Denn so fair ist das Gerät wohl gar nicht, wie die Entwickler aus den Niederlanden versprechen. Ihr Smartphone sollte ja ethisch korrekt hergestellt werden, also ohne Ausbeutung und nachhaltig produziert. Der Begriff fair sei aber irreführend, kritisiert zum Beispiel Sebastian Jekutsch auf dem Blog Faire Computer.
Er wird verstanden bei den Leuten als sowas ähnliches wie fairer Kaffee und das Versprechen wird bei weitem nicht eingehalten. Selbst beim Fairphone gibt es Kinderarbeit in der Lieferkette, selbst beim Fairphone verdienen wahrscheinlich noch Konfliktparteien an den Rohstoffen, wenn auch nur wenig. Und wenn man zur Fertigung gibt, selbst beim Fairphone werden chinesische Gesetze gebrochen, selbst beim Fairphone gibt es Überstunden ohne Ende.
Warum faire Elektronik ohnehin nur ein Wunschtraum sei, erklärt Sebastian Jekutsch im kompletten Interview auf breitband-deutschlandradiokultur.de. Es gibt aber auch einige, die das Fairphone in Schutz nehmen, zum Beispiel Christian Wölbert in einem Kommentar auf heise.de. Er lobt unter anderem die Signalwirkung, die vom Fairphone auf andere Hersteller ausginge.
Ja, Signalwirkung und Lob gab es auch viel für den Bitcoin, die virtuelle Währung aus dem Netz. Wir haben schon über Vor- und Nachteile berichtet hier bei Breitband. Die neuesten Meldungen müssen wir aber wohl eher auf der Negativliste festhalten.
Tja, wegen des Bitcoins sind wehrlose Computer versklavt worden. Wenn man es genau nimmt, kann der Bitcoin eigentlich nichts dafür. Schuld sind Hacker, die auf Bitcoin scharf sind. Wir haben ja gelernt, man kann Bitcoins im Netz generieren, wenn man komplexe Matheaufgaben löst. Mining nennt sich dieser Prozess. Mittlerweile sind diese Aufgaben so knifflig, dass man dafür sehr, sehr leistungsstarke oder sehr viele Rechner benötigt. Deshalb haben Hacker über 2 Millionen PCs in Europa mit einem Virus infiziert und so quasi eine riesige Mining-Struktur geschaffen. Die gesamte Leistung der versklavten Geräte sollte dazu benutzt werden, für die Hacker Bitcoin zu errechnen. Verbreitet hat sich der Virus über eine Werbung, die auf Yahoo-Seiten platziert war.
Und das, was du da berichtest, war nicht die einzige Schreckensmeldung aus dieser Woche. Es wurde auch von möglichen Falschgeld-Bitcoins berichtet. Was steckt dahinter?
Ja, das Online-Magazin Quartz hat vor einem Bitcoin-Kartell gewarnt. Das Mining-Kollektiv Gash.io sei kurz davor, die Währung zu übernehmen. In dem Kollektiv wären fast die Hälfte aller Computer zusammengeschlossen, die Bitcoins errechnen. Nah an der kritischen Grenze von 51%, ab der Manipulation nicht mehr kontrollierbar sein. Ein Bitcoin hätte zum Beispiel 2-mal ausgegeben werden können. Viele Miner haben dann aber wohl das Kartell freiwillig verlassen, um den Bitcoin nicht zu gefährden. Trotzdem, solche Meldungen sind Wasser auf die Mühlen der Kritiker der Internetwährung. Zu denen gehört auch die Bundesbank. Die hat in dieser Woche ausdrücklich vor Bitcoins gewarnt.
Zum Schluss hast du uns aber noch eine Entwarnung mitgebracht, zumindest für die, die Filme im Netz schauen.
Ja, gucken ist erlaubt. Den Satz kennt vielleicht mancher aus seiner Beziehung. Das gilt auch für Filme und Filmchen aus dem Internet. Stichwort RedTube. Justizminister Heiko Maas hat in dieser Woche klargestellt, das Anschauen eines Streams sei keine unerlaubte Vervielfältigung und somit keine Straftat. Große Zustimmung bekommt Heiko Maas zum Beispiel von Rechtsanwalt Udo Vetter. Er schreibt auf seinem Lawblog, dass die Massenabmahner nun weiter in Turbulenzen gerieten. Und mittlerweile hat wohl sogar der Abmahnanwalt im Fall RedTube mögliche rechtliche Probleme eingeräumt. Das berichtet zumindest der Fokus.
Das war Tim Wiese, der Kenner für alle Netzthemen und der Mann, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Dankeschön, schönen Tag, alle Medienmeinungen auch auf unserer Seite
deutschlandradiokultur.de. Schwierig.
Tschüss, Tim.
Tschüss.
wahrscheinlich einer der ersten Songs des neuen Jahres. Tell Me My Name von Death of Pop, erschienen am 1. Januar 2014 bei der Musikplattform Bandcamp, und zwar im Eigenverlag als Pay What You Want Download. Falls Ihnen die Musik der fünf Londoner gefallen hat, ihr aktuelles Album heißt 2013. 21 Songs sind drauf, inklusive Demo- und Live-Aufnahmen, und wie der Name es erahnen lässt, sind alle Stücke im Jahr 2013 entstanden.
Breitband Besprechung.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christine, aber ich mag shoppen überhaupt nicht. Vor allem auch nicht. Ja, vor allem auch nicht in so riesigen Einkaufszentren. Und das nervt total, so überfüllte Gänge, Schlangen an den Kassen, das nervt ziemlich. Und ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige, dem das so geht.
Nee, mir geht es zum Beispiel auch so. Und zum Glück gibt es ja aber da diese Erfindung, das Internet, da ist das Einkaufen sehr viel einfacher. Man muss einfach irgendwas suchen, man klickt es an, es kommt in den Warenkorb, in den virtuellen, wird bezahlt, fertig. Dann muss man nur noch auf den Paketboten warten, freudig, aber inzwischen leider doch auch mit ziemlich schlechtem Gewissen. Denn spätestens seit einer ARD-Reportage im vergangenen Februar ist die Empörung nämlich groß in Sachen Online-Shopping. Vor allem bei wem? Beim Platzhirsch Amazon.
Tja, Beschäftigte in den Logistikzentren bekämen zu niedrige Löhne, heißt es immer wieder. Die Arbeitsbedingungen seien unmenschlich, Mitarbeiter würden nur befristete Verträge bekommen und so weiter und so fort. Ja, und die Empörung darüber, die hält auch weiterhin an.
Ja, und das ist eine ganz erstaunliche Empörung, die hält nämlich an und gleichzeitig bei den Beschäftigten aber dann doch wieder nicht. Benedikt Schulz berichtet über den Wirbel, den der US-Versandriese im Netz auslöst. Jüngstes Beispiel, das Unternehmen hat einen Tag vor Weihnachten rund 600 Mitarbeiter entlassen. Klar, dass das auf wenig Gegenliebe stößt.
Sag mal, Amazon, geht's noch?
So sieht Merry Christmas im Turbokapitalismus aus. Amazon zeigt mal wieder sein wahres Gesicht.
Drecksladen, kauft woanders.
Die Twitter-Zitate zeigen, das Image von Amazon hat 2013 deutliche Risse bekommen. Der Geschäftsführer von Amazon Deutschland, Ralf Kleber, gibt sich aber betont gelassen.
Es ist ein großer Unterschied, wie über uns berichtet und geschrieben wird. Und das kann ich nur schwerlich beeinflussen, aber was für mich zählt, ist, wir kriegen extrem viel Feedback, vor allem von unseren Kunden. Das ist für mich das Allerwichtigste. Es ist beim Positiven wie beim Negativen. Ich kann es nicht beeinflussen. Natürlich freue ich mich über positive Meinungsbekundung mehr als über negative, das ist ganz klar.
Und die Empörung über das Unternehmen ist längst nicht so eindeutig, wie man meinen könnte. Die Streiks und Proteste der Gewerkschaft Verdi und die medienwirksame Unterschriftenaktion von Amazon-Mitarbeitern gegen die Gewerkschaft, das hat im Netz inzwischen zu einer regelrechten Gegenempörung geführt. Pro Amazon und gegen Verdi. Beispiel Twitter.
Endlich wird mal etwas gegen die völlig unangebrachte Diskreditierungskampagne von Verdi gegen Amazon unternommen.
Macht Verdi sich nicht langsam extrem lächerlich mit der Aktion?
100% zufriedene Kunden. Klar, dass rote Betonschädel von Verdi Amazon dafür hassen. 5 Jahre Wartezeit auf ein Buch wäre denen lieber.
Verdi, check's mal endlich. Die Mehrheit will euch nicht.
Ein ähnliches Bild auch in vielen Blogs.
Die Argumente, die in den letzten Wochen mal wieder gegen das Unternehmen angeführt wurden, sind unsachlich, polemisch und an den Haaren herbeigezogen.
Der blinde Aktionismus zur Selbstverwirklichung von Verdi ist kaum noch zu übertreffen.
Doch auch die Gewerkschaft selbst will sich durch die Angriffe aus dem Netz nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Ja, wir leben in einer offenen Gesellschaft und jeder kann sagen, was er will. Für Amazon ist es unwahrscheinlich wichtig, dass die Kunden Amazon mögen. Amazon kämpft um jeden Kunden. Da ist es ganz einfach so, dass Amazon sich jetzt als der Saubermann hinstellt, als der, der doch alles richtig macht und der Opfer ist von dieser bösen Gewerkschaft. Ja, und dann ist es nur schlüssig, dass dann auch solche Äußerungen im Netz kursieren.
Thomas Schneider, bei Verdi in Leipzig zuständig für Amazon. Trotz Gelassenheit auf beiden Seiten, der Arbeitskampf bei Amazon, das ist auch ein Kampf um Stimmungen im Netz. Während etwa Verdi regelmäßig selber twittert:
Was ist los bei Amazon? Möglicherweise forcierten Manager Unterschriftenaktionen gegen streikende Kollegen.
Hat das US-Unternehmen im vergangenen Jahr einen eigenen Logistikblock ins Leben gerufen. Zufriedene Mitarbeiter geben dort Auskunft darüber, warum sie gerne bei Amazon arbeiten.
In der Abteilung, wo ich bin, ist das Klima toll. Also wir halten alle zusammen, wir arbeiten zusammen. Also wenn man Hilfe braucht, die sind sofort zur Stelle.
Auch die Unterschriftenaktion der Mitarbeiter gegen Verdi wurde hier veröffentlicht. Und unter dem Reiter Fakten lässt sich nachlesen, was das Unternehmen zu den Vorwürfen, die in der Vergangenheit immer wieder erhoben wurden, zu sagen hat. Unter anderem zur Bezahlung, zum Einsatz von befristeten Verträgen und zu den Arbeitsbedingungen.
Wer bei Amazon bestellt, kann sicher sein, dass wir unseren Mitarbeitern faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen bieten. In allen unseren Logistikzentren gibt es Mitarbeitervertretungen und wir arbeiten eng mit unseren Betriebsräten zusammen.
Darüber hinaus will sich das Unternehmen aber nicht mehr äußern, wie Amazon-Sprecher Stefan Rupp erklärt. Man habe dazu schließlich alles gesagt. Bei Verdi sieht man das natürlich anders. Allerdings, viele Anschuldigungen, etwa was die Arbeitsbedingungen angeht, werden von Verdi gar nicht mehr erhoben. Thomas Schneider.
Wenn Amazon jetzt etwas vorzuwerfen ist, dann ist es ganz einfach, dass Amazon sagt, Tarifverträge wollen wir nicht, aus Prinzip nicht, weil wir das als amerikanisches Unternehmen nicht möchten und damit basta.
Amazon sagt, wir bezahlen Löhne, die sich am oberen Ende der in der Logistikbranche üblichen Gehälter orientieren. Ein Tarifvertrag sei daher unnötig. Verdi dagegen meint, ein Tarifvertrag ist nötig, und zwar für den Einzelhandel. Auf den will sich Amazon aber nicht einlassen. Ihr Argument? Die Mitarbeiter in den Logistikzentren würden ausschließlich logistische Tätigkeiten ausüben. Dabei werden gerade die Folgen für den Einzelhandel immer wieder kritisiert. Amazon ruiniere die kleinen Geschäfte. Und ebenso oft heißt es im Netz, der Einzelhandel sei selber schuld.
Es kommt aus Amerika, es wird Geld damit verdient und es macht lahmduseligen deutschen Unternehmen Konkurrenz. Dann ist es bestimmt etwas Böses.
Bei Amazon scheiden sich die Geister. Der letzte Stand, dass Verdi und im Anschluss die User von Twitter und Facebook inzwischen den Verdacht äußern, Amazon selbst habe möglicherweise die Unterschriftenaktion gestartet, das sorgt wiederum für Empörung. Auf beiden Seiten. Der Ausgang erstmal ungewiss. Gut oder böse, berechtigte Empörung oder nicht. Der Deutungskampf um Amazon im Netz geht erstmal weiter. Dem Erfolg tut das allerdings keinen Abbruch. Denn Empörung hin oder her, Amazon hat nach eigener Aussage im vergangenen Weihnachtsgeschäft einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt. Dafür verantwortlich die vielen Kunden. Darunter möglicherweise auch Sie.
Tja, natürlich sind wir als Konsumenten auch mitschuld, da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen, denn ob wir wollen oder nicht, mit jedem Kauf unterstützen und bestärken wir natürlich auch die Ausrichtung von Unternehmen. Benedikt Schulz über die Empörung und über die Gegenempörung zum Verhalten des US-Versandhandels Amazon.
Ganz ohne Versand und dazu auch noch kostenfrei, außer man möchte selbst was spenden, ist unsere Musik. Wir hören Shoegaze Indie Sounds aus London und zwar von Dutch Barn. Ein Download-Mini-Album mit 3 Stücken erschien kürzlich beim Digitallabel Eardrums Pop. Eines daraus ist das hier, Heart in the Middle.
Go away. Stay.
Breitband Netzkultur.
In den vergangenen knapp 45 Minuten haben wir uns hier bei Breitband mit dem Thema Empörung im Internet beschäftigt und unsere Autorin Theresa Sickert hat die Antriebe dazu folgendermaßen zusammengefasst: Wenn sich Menschen im Netz empören, dann meistens, weil sie glauben, etwas besser zu wissen. Und das passt ganz gut zu unserem letzten Beitrag heute, denn darin geht es nämlich auch um Besserwisserei, ein bisschen Besserwisserei der nervigen Art und den Spaß daran.
Ja, nämlich diese unterhaltsame Besserwisserei ist höchstwahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, warum eine ganz bestimmte App namens Quizduell derzeit auf Platz 1 der deutschen App-Charts steht. Über 5 Millionen Menschen haben sich dieses Spiel bereits auf ihr Smartphone runtergeladen, um ihr Wissen im Vergleich mit anderen zu testen, kann man eigentlich sagen. Warum das so erfolgreich ist und wie das alles überhaupt funktioniert, erzählt uns Theresa Sickert. Sie quizzt nämlich nicht nur selbst, sondern hat auch quizzenden Spielern über die Schulter geblickt.
So, nehmen wir doch mal die Rubrik Glaube und Religion. Ich hoffe, ich weiß jetzt alles. Die Frage ist, welche ist die weltweit älteste noch bestehende Kirche? Na, siehst du falsch. Schön, Gero.
Gero Lange spielt Quizduell, eine App, bei der man sich in unterschiedlichen Wissenskategorien wie Glaube und Religion, Computerspiele oder Macht und Geld mit seinen Freunden oder mit Fremden über sein Smartphone duellieren kann. Eine Spiele-App für Besserwisser, gibt's auch Gero zu.
Ich bin schon Besserwisser und deswegen spiele ich dieses auch gerne, ja.
Ein Spiel besteht aus 6 Runden à 3 Fragen aus je einer anderen Kategorie. Eine Frage muss innerhalb von 20 Sekunden beantwortet werden. Wer die meisten Fragen richtig hat, gewinnt und bekommt Punkte dafür.
Ich glaube, man kann gut zeigen, was man drauf hat. Und es ist auch gut, um etwas zu lernen. Es ist eine unterhaltsame Art, sein Allgemeinwissen zu verbessern, Dinge zu lernen, die dir die Gesellschaft sonst vielleicht nicht beibringt.
Glaubt der schwedische Quizduell-Marketing-Chef Henrik Wirstedt.
Nee. also wirklich lernen. Auf keinen Fall.
Stellt Spieler Gero fest. Für ihn scheinen die schnellen Erfolge und Niederlagen den Reiz von Quizduell auszumachen.
Wenn es so eine Serie gibt, wenn ich so 5-6 Spiele in Folge verliere und ich habe einen Kumpel, der macht mich mit der Rubrik Körper und Geist regelmäßig fertig und das wurmt einen dann schon. Obwohl dann die Erfolge, wenn man mal ein Spiel gewinnt, gegen den, dann ist es gleich doppelt schön.
Christine Eichenberg, Professorin der Medienpsychologie, erklärt dieses Gefühl mit dem Spieltrieb. Nicht nur Kinder, auch die Großen wollen spielen. Nur, dass die Erwachsenen weniger um des Spielens willen spielen, sondern dass gerade
bei den Wettbewerbsspielen natürlich der kompetitive Aspekt eine wichtige Rolle spielt, sonst würden die Spiele nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Das heißt, dass doch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit die Spiele betrieben werden, sonst wären sie überhaupt nicht so beliebt.
Diese Ernsthaftigkeit, mit der gespielt wird, liegt daran, dass die Spieler mit umfangreichem Wissen glänzen und sich nicht für Unwissenheit schämen wollen. Das gilt ganz besonders für das Spiel mit ihren Freunden. Ihr Urteil ist auch Gero wichtig.
Ich habe natürlich Angst, mich manchmal zu blamieren. Also so mein Steckenpferd ist tatsächlich mir gefallen, so Kinofilme und die Geschichtsfragen und was so ein bisschen Literatur ist. Da ärgere ich mich aber auch umso mehr, wenn wirklich ein peinlicher Fehler unterläuft.
Gibt Gero zu und schiebt hinterher, dass er diese Rubriken auch häufiger auswählt, um sich gegen seine Gegner durchzusetzen. Es geht also viel weniger um Wissenserwerb, als darum, es am Ende doch einfach besser zu wissen, bestätigt Medienpsychologin Christine Eichenberg.
Man könnte ja auch sagen, naja, zur Steigerung des eigenen Allgemeinwissens wählt man die Kategorien, wo man Schwächen hat, ja, um sich da zu trainieren und sein Wissen zu vergrößern. Es geht aber anscheinend doch um Selbstbestätigung, um Stärkung des Selbstwertgefühls, indem man sich lieber den Kategorien zuwendet, wo man sich selbst als stärker erlebt.
Gero spielt immer noch Quizduell, wohlgemerkt in seinen besten Kategorien und liefert prompt das Paradebeispiel dafür, wie es sich anfühlt, wenn man dann verliert.
Das ist mir richtig peinlich. Ich habe gerade 9 Fragen beantwortet und keine einzige richtig. Und tatsächlich würde ich die wirklich erwähnen, das ist mir, glaube ich, noch nicht passiert.
Rechtfertigt er sich.
Diese Rechtfertigung dient dazu, sein eigenes Selbstbild zu erhalten, ja, um sich da eben nicht die Blöße zu geben, vielleicht entlarvt zu werden bei einer bestimmten Wissenslücke. Lücke,
schätzt Medienpsychologin Christine Eichenberg-Gerows Reaktion ein. Dieses Rechtfertigungsbedürfnis bedient auch der Chat bei Questuell. Hierüber können sich die Spieler während eines laufenden Spiels unterhalten. Das zeigt aber auch, dass Questuell nicht nur ein Spiel ist, bei dem es um Wissen und Wettkampf geht, sondern auch um soziales Miteinander.
Ich denke, dass man durch diese Spielsituationen eben auch von Freunden neue Facetten kennenlernt. Wenn ich beispielsweise einen Sportsfreund habe, mit dem ich sonst nur gemeinsam joggen gehe, lerne ich natürlich durch diese Spiele auch eine gewisse Leistungsseite, ja, an den Freunden kennen, die ich vorher vielleicht nicht so wahrgenommen habe.
Zum Beispiel, findet jemand Ausreden für Niederlagen oder zieht er sich aus der Kommunikation zurück? Feiert er sich für seine Siegesserie oder macht er es wie Spieler Gero und lässt zumindest hin und wieder einen Freund gewinnen, wenn er schon häufig gegen ihn verloren hat? Diese Versöhnlichkeit wäre zumindest für unsere Besserwissergesellschaft ratsam, ist sie doch aus einer permanenten Unsicherheit und dem Wunsch nach Anerkennung entstanden.
Theresa Sickert über das aktuelle App-Phänomen Quizduell. Ja, und wer das Ganze ausprobieren will, es gibt eine werbefinanzierte Gratis-Version. Und wer das ohne Werbung haben will, der muss knapp 3 Euro zahlen.
Mich erinnert das ja so ein bisschen an eine virtuelle oder digitale Version dieses Klassikers Trivial Pursuit oder so, das bei meinen Großeltern immer rumstand. Und da wusste ich auch schon immer nichts. Und ich befürchte, es hat sich fast nichts daran geändert.
Wir werden sehen, wir spielen nachher vielleicht noch eine Runde.
Heimlich.
Aber bis
ich
dahin.
Ich gewinne.
Wir werden sehen. Bis dahin sagen wir ich schon gewinne. Mal Tschüss. Mein Name ist Christian Grasse.
Christine Watti gewinnt gleich.
Ja, wir werden sehen. Und nach uns gibt es die Nachrichten, danach die Deutschlandrundfahrt. Und bis dahin hören wir auch noch ein bisschen Musik. Zum Beginn der Sendung hatten wir ja bereits eklektische Popklänge aus Kanada versprochen. Und die kommen jetzt auch. Und zwar von Stéphane Richard alias Saint-Samuel aus Montreal. Chronos heißt die aktuelle Download-EP des Kanadiers. Und daraus hören wir Lee Deplore. Tschüss.
Tschüss. Ich gewinne übrigens.
Soir.